Ja, da habe ich nichts ahnt, beantwortet seine Mail, welche Lieder ich besonders gerne singe. Und jetzt verrät er mir, dass er den ganzen Gottesdienst mitgestaltet hat. Aber ich finde das schön, danke. Dann habe ich endlich mal, ja. Ja, ihr wisst ja, mit meinem Verhältnis zu Englisch sieht es nicht so gut aus. Deswegen schöner Nebeneffekt für mich heute. Ich verstehe heute mal, was alles gesungen wird. Gut, aber darüber wollte ich jetzt nicht reden. Aber was bleibt mir eigentlich zu reden an so einem Abschiedsgottesdienst? Mein fünfter übrigens. Nicht heute, letzte Woche waren es schon zwei in Ziegenhain in der Schillerkirche und heute drei im Lutherhaus. Aber dass überhaupt so viele nötig sind, ist ja eigentlich was Schönes. Das zeigt, wie bunt und vielfältig hier unsere Gemeinden gewesen sind oder sind, hoffentlich auch bleiben. Und Jörg, was wir dir auch im Hinterlassen, was du erstmal mit einigen Willigen auch selber ausbadest und weiterführst, in der Hoffnung, dass Gott auch bald wieder Verstärkung gibt. Habt ihr uns eigentlich, Elke und mich, auf dem Bild erkannt? Ich meine, Elke ist ja nicht so häufig hier, aber jemand fragte nach meinem Toupet auf diesem Bild. Das ist, es ist schon ein bisschen älter, 2003, ja gut. Da war ich sicherlich noch ein bisschen frischer, vielleicht auch ein bisschen zupackender, als ich das heute etwas abgeklärter bin, nach, ja, wie lange? 13 Jahre mehr. Aber nicht, dass ihr denkt, dass ich immer gesagt habe, bei uns beiden, wo es lang geht, und Elke ist dann sehr willig und freudig gefolgt. Es kann auch mal andersrum gewesen sein. Also nicht das Bild falsch verstehen. Und auch das Zweite, man kann es auch anders verstehen, nämlich manchmal entdeckt man auf seiner Lebensreise Dinge, wo man sagt, du, da musst du auch mal hingucken. Das ist was ganz Tolles, Wertvolles oder das inspiriert mich und das sollst du auch wahrnehmen, damit wir darüber reden können, was wir da lernen, was wir damit machen können. Und das war schön, immer wieder auch so zusammengestellt zu sein. Ihr wisst vielleicht, dass Jesus ja seine Jünger zu zweit ausgesandt hat oft. Und das hat ja was Gutes, dass man nicht allein unterwegs ist. Es gibt Kollegen von mir, die ganz allein unterwegs sind. Und wo der Ehepartner sogar sagt, lass mich mit Kirche und Gemeinde in Frieden. Ich weiß nicht, wie man da eigentlich so als Pfarrer dann sich fühlt und lebt, weil es ist mir anders vergönnt und dafür bin ich zutiefst dankbar. Und aber auch wiederum, wenn man wirklich mit einem lebendigen Gott zu tun hat, und daran habe ich immer fest geglaubt, auch Gott sei Dank, es ist ja auch ein Geschenk, das so sehen zu können, dann entdeckt man auch tatsächlich seine Spuren. Auch in meinem eigenen Leben und auch das in meiner Frau und auch in eurem. Ich denke, wenn ihr genau hinguckt und mit dem auferstandenen Jesus rechnet in eurem Leben, werdet ihr immer denken oder mal Augenblicke haben, wo ihr sagt, Mensch, das muss doch jetzt Gott gewesen sein. Wenn man einmal so die Antennen auf hat, dann kann man viel entdecken. Ich erinnere mich, dass wir mal eine junge Lehrerin und einen was war er denn, irgendein Arzneivertreter, glaube ich, getauft haben hier im Lutherhaus, ein junges Ehepaar. Ich glaube, die waren recht frisch im Glauben, tatsächlich von außen gekommen. Und die war das alles so real, was sie in der Bibel gelesen, auch von uns hörten, dass die richtig eine erfrischende Lebensentdeckungsreise danach machten. Ich hoffe so sehr, dass sie sich das im Laufe der Jahre noch bewahrt haben, sind leider weggezogen. Aber wenn ich sie traf, haben sie mir begeistert erzählt, was sie mit Gott erlebt hatten. Und sie haben so viel auf Gott bezogen, dass ich richtig neidisch wurde. Obwohl ich auch Augenblicke hatte, wo ich das auch erleben durfte. Wisst ihr, wie komisch das war, als ich hier nach Jena gehen sollte? Und die Jenenser damals in den Gottesdiensten in Neustadt am Rennsteig saßen und sagten, kommt doch zu uns, wir würden euch brauchen. Wir wollen mit euch eine Gemeinde bauen, die offen ist für Familien mit Kindern, wo man getrost seine Freunde mitbringen kann, ohne sie schämen zu müssen, was da vorne geredet wird, wo wir neue Wege ausprobieren und für die Stadt was tun. Ich habe gesagt, ach, wir haben gerade so eine schöne Krise hier überstanden in Neustadt. Es geht wieder aufwärts. Wir haben Lektoren hier. Es wird ein bisschen bequemer. Wir sind nicht so weit. Aber die haben damals hier vom Lutherhaus her nicht locker gelassen. Und eines Tages habe ich mich mit Elke zusammen an so ein Kreuz begeben, was am Rennsteig stand. Und wir haben Gott mal all die Gründe aufgezählt, warum wir bleiben. Ja, einfach bleiben müssen. Gesagt, das und das und das und das und das steht dagegen. Zum Beispiel die alte Umsiedlerin, die ganz allein und einsam gewesen ist, bevor wir in dieses Pfarrhaus einzogen und die so dankbar dafür war, dass wir in diesem Haus sie nicht allein ließen. Sie hätte in dem Pflegeheim gehen müssen, aber sie wollte sie ja nie. Was würde aus ihr werden? Oder dann gab es einen Nachbarpfarrer und es war klar, also der Erste, der sich bewegt, muss seine Stelle und Gemeinde an den anderen geben. Der war aber überhaupt nicht beliebt. Und unsere Leute haben gesagt, also du bleibst. Nicht, dass wir dem in die Hände fallen. Tut mir leid, dass ich sowas über Kollegen sage, aber das war wirklich nicht ganz einfach mit ihm. Also das war auch ein Grund. Sah nicht aus, als wenn der gehen würde. Ja, gab noch mehr. Zum Beispiel einen ganz alten Mann, dem ich sehr viel verdanke in der Gemeinde und dem ich einmal tatsächlich mutig unter einem Eindruck, von dem ich damals glaubte, dass es Gott war, gesagt habe, ich werde dich noch beerdigen. Der war inzwischen 99 Jahre alt, aber sah überhaupt nicht danach aus, dass der bald ginge. Ich dachte, oh, das wird noch ein bisschen dauern, das ist auch schön. Also ich mochte es ohne ihn und seine Frau, die 98 Jahre alt war, überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, wir haben ein Ehejubiläum gehabt, das gibt es in Deutschland kaum. 75 Jahre Ehe, könnt ihr euch das vorstellen? Das stand in allen Zeitungen, sogar weltweit. Es gibt noch andere Ehepaare, denen das auch vergönnt ist, aber das ist ja astronomisch. Und die hatten den einen Wunsch, also der eine geht nicht ohne den anderen, aber das ist ja nur ein schwieriges Versprechen, ne? Alles zu teilen bis zum Todestag. Naja, gut, ich hatte jedenfalls den Eindruck, ich werde sie auch bestatten. Es waren noch mehr, es waren 7 Punkte auf der Liste, das haben wir Gott gesagt. Und dann ist was Komisches passiert. Innerhalb von einem Vierteljahr haben sich alle diese Punkte in Luft aufgelöst. Heute, wenn ihr zu Gott kommt und betet, das ist gefährlich. Ihr seid vor Überraschungen nie sicher. Wir haben einen lebendigen Gott, der hört, was wir sagen. Und der kann uns manchmal ganz schön beim Wort nehmen, auch gegen unsere eigene Intention. Die Frau hat plötzlich, diese alte Dame, die Umsiedlerin, hat uns damit verblüfft, dass sie doch einen Antrag gestellt hat aufs Pflegeheim, ganz plötzlich. Wir wussten nichts davon. Und ich weiß auch nicht plötzlich, wo der Stimmungsumschwung herkam. Und dieser Pfarrer eröffnete uns eines Tages, dass er gehen müsse. Aus welchen Gründen, privaten Gründen auch. Er war selber überrascht. Wir auch. Mir wurde schon unheimlich. Und spätestens waren noch andere Punkte, habe ich gesagt, als dann an einem Tag im Abstand von 4 Stunden diese beiden alten Leute starben, ohne dass jemand nachhalf, wie manche sogar vermutet hatten damals. Und tatsächlich aus Altersschwäche und aber auch, denke ich, aus Verbundenheit und weil Gott Gnade geschenkt hat dazu. Und ich dann diese Beerdigung mit 2 Särgen machte, habe ich innerlich so geweint und war so angerührt von Gottes Gegenwart, weil ich wusste, jetzt fehlen dir alle deine Ausreden. Jetzt musst du nach Jena gehen. So habe ich mich dann auch mutig beworben. Also, ihr habt mit einem lebendigen Gott zu tun. Und wenn ihr eure Antennen aufspannt für die Gegenwart Gottes, dann werdet ihr erleben, dass er in euer Leben hinein regiert, hineinspricht, eure Herzen lenkt und beeinflusst. Manchmal so, dass ihr euch von Herzen freuen werdet, manchmal aber auch so, dass ihr denkt, oh, jetzt wird es mir unheimlich. Wir strecken uns ja oft danach aus, ah ja, ich bin bereit, alle deine Wege zu gehen und alles zu tun, was du nur willst. Du bist mir heilig über alles in dieser Welt. Wartet mal ab. Es gibt Augenblicke, wo Gott sagt, und jetzt will ich dich dort haben. Oder du kümmerst dich um diesen Menschen. Oder du packst mal das in deinem Leben endlich an. Spätestens dann wird es schwierig. Aber auch das gehört zur Nachfolge hinzu. Und vielleicht ist jetzt so ein Punkt in meinem Leben, wo Gott auch auf verschiedene Weise über längere Zeit gesagt hat, spätestens begann das mit meiner Auszeit, das halbe Jahr, wo ich nicht hier in Jena sein konnte, im Dienst. Also sagte, jetzt bereite ich dich auf was anderes vor. Deswegen, Hannah, dieses Gefühl, es könnte Gott sein und dieser Abschiedsgottesdienst heute. Ich habe euch einen Text mitgebracht aus dem Korinther, 1. Korintherbrief, 3. Kapitel. Da schreibt Paulus nach Korinth: Nun, was ist denn Apollos und was ist Paulus? Gottes Helfer sind sie, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Jeder von uns beiden hat von Gott seine besondere Aufgabe bekommen. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Es zählt also nicht, wer pflanzt oder wer begießt. Es kommt alles auf Gott an, der es wachsen lässt. Wir beide arbeiten an demselben Werk, der, der pflanzt und der, der begießt. Doch wird Gott jeden nach seinem persönlichen Einsatz belohnen. Wir sind also Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld, Ackerland. Oder mit einem anderen Bild, ihr seid Gottes Bau. Nach dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat, habe ich wie ein umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen nun darauf weiter. Aber jeder soll sehen, wie er darauf weiterbaut. Das Fundament ist gelegt, Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Wer den ersten Korintherbrief liest, muss eigentlich etwas eher beginnen mit dieser Geschichte, auf die Paulus da anspielt. Er war nicht mehr in der Gemeinde in Korinth gewesen und er hört, dass es dort ziemlich Streit gibt darüber, wer eigentlich die Autorität in der Gemeinde hat. Paulus, ja gut, das war der Gründungsvater, aber dann war er ja nicht mehr da. Andere Leute haben sein Werk fortgesetzt und das war ja auch in seinem Sinne. Da gab es den Apollos, einen zündenden, feurigen Redner, gut gebildet. Den himmelten viele Leute an. War toll, wenn der seine Reden hielt. Hat bestimmt eine gute Ausbildung dazu gehabt. Theologisch wahrscheinlich sauber oder überzeugend. Keine Ahnung. Hätte ihn wohl gerne mal kennengelernt. Toll, sagten viele Leute. Das ist unser Mann. Und dann gab es den Petrus, der war vielleicht nicht immer da, aber ab und zu. Und zumindest kennen sie ihn oder sie berufen sich auf ihn, sagen, wie der lehrt. Der war mit Jesus noch echt zusammen. Nicht der Paulus, nicht der Apollos, der Petrus. Auf den hat Jesus sich ja auch gestützt, auf den Felsen. Und er hat auch die Urgemeinde in Jerusalem geführt. Also das ist unsere Autorität. Das ist noch ein richtiger Jude. Der weiß, wie ordentlich das Volk Gottes zu leben hat. So muss man es machen. Und anders als der Paulus und anders als der Apollos das lehren. Und so hat man sich ganz schön in die Haare gekriegt. Vielleicht gab es noch andere Leute, so im Wettbewerb, im Ranking, wer so ist der entscheidende geistliche Leiter. Wir kennen Gemeinden, wo das ist. Kann schon passieren, dass man auf eine Konferenz fährt und wo man sagt, na der da Typ, der, das war ein toller Prediger. Wenn wir so einen hätten. Und was der gesagt hat, das ist so ganz anders, als was wir zu Hause immer hören. Und schon haben wir denselben Konflikt auch. Oder wenn zwei Pfarrer in der Gemeinde sind, gibt es so ein altes Sprichwort, selig die Bene, die, wie war das, wie heißt das? Selig die Bene, die vorm Altar stehen, alleine, so ähnlich, ein Pfarrerwort. Also sei froh, wenn du alleine dienst, der andere ist dann anders. Ja, es ist eine Bereicherung, gemeinsam zu sein. Manchmal haben wir uns auch einander gerieben, aber wir haben auch entdeckt, dass wir, ja, also eigentlich zu beiden das Herz für Jesus brennt. Kann aber auch sein, dass man dieselben Werte hat, dieselbe Sache unterwegs ist und dass man da und dort trotzdem sich auf die Füße tritt. Kann auch unter uns anderen passieren, muss man nicht jetzt vorn dran in so einer Gemeinde stehen. Kann jedem Team passieren, überall gutmeinende Christen und trotzdem kriegen sie sich manchmal in die Haare, weil jeder ist ja so ganz anders als der andere. Ganz normal. Und dann gab es natürlich wohlmeinende Leute, die sagen, Paulus, du bist unser Gründungsvater, jetzt schreiben wir dir mal einen ordentlichen Brief über die Situation hier, bring deine Gemeinde mal auf Vordermann hier, sieht schlimm aus, wenn du nicht bald mal dich einmischst und kommst, geht alles den Bach runter, also schreib uns mal. Oder komm zumindest, wäre besser, wenn du persönlich kommen würdest. Und dann schreibt Paulus aber auch diese Zeilen. Wer ist eigentlich Apollos? Wer bin ich? Den Petrus erwähnt er da gar nicht, obwohl der weiter vorn schon genannt wird. Geht es eigentlich darum? Auch ich habe diese Gemeinde ja gar nicht vorgefunden. Ich bin kein Gründungsvater. Übrigens, wir haben uns hier tatsächlich damals schon ins gemachte Nest gesetzt. Denn als die Jena bei uns in Neustadt gewesen sind, um uns da abzuwerben, da haben sie ja schon gesagt, ihr findet eine Mannschaft vor, die ist bereit, mit euch für Gott etwas zu bewirken. Ehrenamtlich. Wir legen sogar zusammen und versuchen für Elke eine Stelle, damit sie für die Kinder da sein kann. Wo gibt es denn eine Gemeinde, die das von vornherein sagt? Die Stelle der Katechetin war gerade gestrichen worden, machte sich so bequem. War gerade niemand da, kein Pfarrer. Ja, so viele Kinder, die können auch woanders hingehen. Und da war das nicht vorhanden mehr. Aber Elke ist eine begnadete Pädagogin, konnte mir das nicht vorstellen, ohne dass sie auch ihre Gaben mit einbringen kann. Nein, sagten sie, das machen wir selber. Und tolle Räumlichkeiten. Es ist das größte, auch heute noch, das größte evangelische Gemeindehaus der Stadt Jena. Das ist Eigentum der Jenaer Kirchgemeinde. Das haben wir uns nicht selber gebaut. Ist ja auch schon ein bisschen älter. Ne? Und wenn wir mal früher, also später dann gesagt haben, wir brauchen ein bisschen mehr Platz, können wir nicht hier was umbauen, dann haben die gesagt, ihr spinnt wohl, ihr habt schon das Größte. Dann haben wir es mal euch überlassen haben. Ne? Aber dadurch, dass es so viele Nebenräume hat, war auch viel möglich bis heute. Sonst wäre zum Beispiel so ein Vormittagsgottesdienst mit einem ausführlichen Kinderprogramm für verschiedene Altersgruppen überhaupt nicht möglich, was ja einer auch unserer Stärken hier ist. Oder wir haben hier eine ganz große Breite, auch wenn das äußerlich vielleicht gar nicht so immer auf den ersten Blick ist, wir haben eine ganz große Breite von Menschen, die ganz verschieden auch an Jesus glauben und mit Jesus leben. Ganz verschiedene Frömmigkeiten, von Anfang an gehabt. Und ich betrachte das als großen Schatz. Hier gab es von Anfang an Evangelikale und Charismatiker und bewusste Lutheraner, im guten Sinne, sage ich mal dazu, und Menschen, die Tessé geliebt haben und von Rösche Schütz dort gelernt haben und noch ganz anders geprägte. Was uns gemeinsam verbunden hat, ist der Blick auf Jesus Christus. Der hat uns manchmal von anderen getrennt und er hat uns in all unserer Verschiedenheit, auch Glauben zu leben und zu beten, auch Lieder zu singen, zusammengehalten. Und ich glaube, das versteht ihr gut, wenn ihr auch den Blick auf Jesus habt. Ihr werdet merken, manchmal gehen die Risse durch die christliche Gemeinde mitten hindurch, weil es da Menschen gibt, die können mit Jesus überhaupt nichts anfangen. Und andere, die sagen, nein, er ist die entscheidende Autorität in meinem Leben, die Person, auf die ich mich gründe, auf der, an der alles hängt. Und wir werden entdecken mit diesem Blick auf Jesus, es verbindet uns gleichzeitig mit Menschen, die ganz woanders, in ganz anderen Kirchen, auf ganz andere Weise Christen sind, aber eben genau dieselbe tiefe Liebe zu Jesus haben. Und plötzlich sind wir so wesensverwandt mit ihnen, auch wenn ihre Art, Lieder zu singen oder Gott zu verehren, völlig fremd sind. Ich war mal der einzigen Reise meines Lebens in Amerika bei den Amischen zu Gast. Wisst ihr, was das für eine Truppe ist? Das muss man mal erlebt haben. Die sind ja mal aus Europa geflohen, weil sie ihren Glauben mit Großtaufe, die haben keine Kinder getauft, nicht leben durften. Bevor sie in Gefängnissen wanderten, sind sie lieber geflohen und nach Amerika ausgewandert, über verschiedene Stationen. Und es sind auch die Menschen, die heute noch mit Kutschen rumfahren und manche scheinbaren Wohltaten unserer Zivilisation verweigern, weil ihnen so viel daran hängt, miteinander ganz schlicht und mit der Natur verbunden zu leben. Es ist beeindruckend, dass das auch geht. Aber was mir viel komischer da war, außer dass die so lebten wie vor 100 Jahren oder 150 Jahren und mit ihrem Pferdewagen ohne Heizung im Winter rumfuhren, anstatt mit Autos und ihre Wohnungen, ich weiß auch nicht, mit was alles betrieben, aber jedenfalls nicht mit normalem Strom. Was mich mehr gewundert hat, ist, dass die in ihren Gottesdiensten viele Lieder hatten, die ich zwar kenne aus dem deutschen Gesangbuch, aber einmal so langsam gesungen haben, dass ich sie gar nicht wiedererkannt habe. Und zweitens in einem alten mittelalterlichen Deutsch, das sie selber nicht mehr verstanden. Die wussten nicht, was sie singen. Und als ich mal den Text angeguckt habe, war ich auch völlig erstaunt, was da für blutriefende Märtyrerlegenden da verarbeitet waren. Das waren sicherlich keine Legenden, das waren teilweise wirklich basierte Dinge, die sie erlebt haben, als sie ihren Glauben an Christus bezeugten. Und weswegen sie auch dann am Ende geflohen sind oft. Und das 12, 15 Strophen lang. Manche Biografie war da verarbeitet. Ich habe dann gesagt, wisst ihr eigentlich, was er singt? Nee.
Aber sie singen es aus Ehrfurcht vor den Vorvätern, die ihren Glauben mit ihrem Leben teilweise bezahlt haben. Und sie singen es als Verehrung wie mit Christus, wie vielleicht andere Christen in dieser Welt noch lateinisch Gott verehren oder auf andere Weise sich ihm nähern oder ein altes slawisches Kirchendeutsch in der orthodoxen Kirche durchaus singen. Aber ihre Liebe zu Jesus war mit Händen zu greifen. Gut, ist nicht meine Musik gewesen, wird es auch nie sein, aber das waren meine Geschwister. Das war unverkennbar. Und komischerweise, wenn die hörten, oh, aus Thüringen, Eisenach, Wartburg, das kannten sie alle, Martin Luther, waren überall die Türen auf. Das hat mich echt beeindruckt. Ich habe mich wie ein kleiner König gefühlt. Ja, das hat was. Okay. Ja, Paulus sagt letztlich, es kommt nicht darauf an, wer alles im Dienst Gottes steht und diese lange Kette auch an Zeugen fortsetzt. Freilich, man erwartet von diesen Menschen, dass sie sich Mühe geben. So wie Jörg sich seine Mühe gibt, ich mir versucht habe, meine Mühe zu geben. Wie andere vor uns das schon getan haben und hoffentlich auch bald jemand Neues wieder als Verstärkung unter auch euch tun wird. Die Stelle ist ausgeschrieben, wir hoffen auf gute Reaktionen. Allerdings wird die Landeskirche mit aussuchen. Ich bin gespannt, wen sie euch präsentieren wird. Aber letztlich kommt es darauf an, dass der Blick auf Jesus stimmt. Ein anderes Fundament kann niemand legen, außer das, was gelegt ist. Und wenn ihr einem Menschen abspürt, dass er Jesus liebt, dann ist er euer Bruder, eure Schwester. Und ich bitte euch herzlich, ihn auch als solchen dann auch anzunehmen. Ja, und so spannend das dann auch ist, irgendwie euch als eine Einheit mit ihm auch zu fühlen. Ich habe mich gefragt, am Ende dieser Zeit, ab wann kann ein Pfarrer eigentlich sagen, okay, Aufgabe erfüllt, ich kann jetzt guten Gewissens gehen. Was würdet ihr mir raten? Ja, als ich hierher kam, habe ich gedacht, ich bleibe bis zu meinem Lebensende nicht, aber bis zum Ruhestand kann ich mir schon vorstellen. Ist ja ein toller Platz zum Leben. Wenn ich in die Bibel gucke, werde ich ganz kleinlaut. Der Paulus war nicht immer sehr lange da. 1,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre vielleicht, das höchste, ich weiß nicht ganz genau. Gut, manche sagen, die Gemeinden waren ja auch nicht so groß, da gab es nicht so viele Aufgaben. Und trotzdem, immer wieder Menschen loszulassen, auch mit denen man verbunden war, mit denen man für die man gebankt hat, für die man gebetet hat, die man ein Stückchen weit weiter zum Glauben geführt hat, aber auch gemerkt hat, ich kann das gar nicht. Wenn Gott nicht was dazu tut, kann ich die Herzen nicht erreichen. Es ist schon herausfordernd und das verbindet auch. Und dann einfach loslassen. Wenn ihr seine Briefe lest, ihr werdet merken, wie er noch Jahre danach für Menschen Gott dankt und wie er um sie bankt und für sie betet. Wie er an die Philipper schreibt, immer wenn ich an euch denke. Freue ich mich, ist mein Herz voll davon. So auch Korinth. Ja, wie konnte der nach 1,5 Jahren so einfach loslassen? Jesus war 3 Jahre mit seinen Jüngern zusammen, nach dem, was zumindest die anderen Evangelien außer Markus schreiben, bei dem war es sogar noch kürzere Zeit wahrscheinlich. Und zwischendurch mault ja Jesus sogar selber und sagt, wie lange soll ich euch noch ertragen? Als seine Jünger da irgendwie was nicht hinbekommen im Umgang mit anderen. Also auch er hat seine Zeit gebraucht. Und ob die so richtig ausgelernt war zu seiner Kreuzigung und Auferstehung, bin ich mir gar nicht sicher. Gab auch hinterher eine Menge Knispel immer wieder, auch zwischen ihnen. So reif, wie wir das vor uns vorstellen, waren die ja gar nicht. Trotzdem hat er sie Gott in die Hände befohlen. Und ich war fast 18 Jahre da. Manche sagen vielleicht, es wird Zeit. Andere sagen, ach nee, schade, dass du schon gehst. Wann kann man gehen? Wann darf man Menschen getrost in Gottes Hände befehlen? Eigentlich wisst ihr schon die Antwort. Ich kann loslassen oder ich denke, wenn ich das Gefühl habe, sie sind an Jesus verankert. Wenn ich weiß, dass dein Herz Jesus zugewandt ist, egal wie viel du von ihm schon verstanden hast, wenn ich weiß, du gehst Schritte auf ihn zu, du interessierst dich für ihn, du versuchst etwas von ihm zu erhaschen, von seiner Lebendigkeit in dieser Welt, von dem, was er uns gelehrt hat, von dem, was er für uns Menschen tun kann, auch heute noch als der Auferstandene. Wenn ich weiß, du bewegst dich auf ihn zu, dann weiß ich dich auf einem guten Weg. Und dann bin ich ganz getrost, dass Jesus auch das Seine dazugeben wird und Gott, der Vater, dazugeben wird, damit dein Weg nicht ins Leere geht. Und damit sich Dinge in deinem Leben fügen, die dich weiterbringen, weiter formen. Und eine Gemeinde zu hinterlassen, die Jesus liebt, auf ihn zuwandern, das ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Und dass viele Menschen hier so sind, bei denen ich zumindest das Gefühl habe, ja, das haben sie kapiert. Das lässt mich leichter loslassen. Nicht bei jedem vielleicht der Fall. Schwieriger ist es halt, stillzustehen oder auf Abstand zu bleiben oder sich nur bedienen zu lassen und zu sagen, auch wenn der Pfarrer glaubt und für mich betet, das reicht. Dann haben wir, glaube ich, was miteinander noch nicht ans Ziel gebracht. Paulus hat scheinbar bei den Menschen, die er hinterlassen hat, das Gefühl gehabt, das haben sie verstanden, dass es auf Jesus ankommt. Und das ließ ihn dann auch getrost woanders hingehen. Gut, er hat manchmal eben noch Briefe geschrieben, aus der Ferne versucht, sich einzumischen und zu glätten und zurechtzubringen und manchmal zu ermahnen. Ich hoffe, das ist hier nicht nötig, Jörg, dass ihr auch ungetrübt von mir dann eure ja, gut. Könnt immer noch entscheiden, ob du es dann vorliest oder nicht, wenn die E-Mail kommt. Noch bin ich ja auch im Haus. Na gut. Okay, aber ich denke, ihr habt verstanden, worauf es mir ankommt. Bleibt auf ihn ausgerichtet und ich kann in Frieden gehen. Und ich weise euch auf einen guten Weg. Und betet auch für mich, dass bei all dem, was im neuen Leben auch für mich in der Aufgabe ist, auch ich nach dem Willen Jesu frage. Gerade angesichts auch vieler Gemeinden, die neue Wege gehen wollen. Letztlich hat mir mein Chef dort, Thomas Schlegel, gesagt, wir möchten jemanden haben, der die Fähigkeit hat zu unterscheiden, ist es Jesus, der diese Menschen antreibt? Oder wollen die einfach nur interessante Dinge machen? Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Ist es Jesus, der antreibt? Oder wollen die nur interessante Dinge machen? Ich befehle euch Jesus an und bitte ihn, dass wo immer ihr euch dann nach ihm ausstreckt, er euch begegnet, in euer Leben hineinspricht, euch formt. Und wenn ihr Amen dazu sagt, kann ich in Frieden gehen. Amen. Und deswegen, der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre euer und mein Herz in ihm, Christus Jesus, unserem gemeinsamen Herrn.